Der Predigtext steht in Daniel 3, die Verse 17 bis 30. Und wie ihr an der Wand seht, ist der Titel Ein Feuerwehrmann. Ich lese ab Vers 17. Da sagen Sadrach, Mesach und Abednego, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen retten, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand retten, König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen, auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Da wurde Nebukadnezar voll Wut, und das Aussehen seines Gesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann gab er Befehl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und in den Feuerofen zu werfen. Da wurden sie gebunden und in ihren Mänteln, Hosen, samt ihren Turban und Gewändern in den Feuerofen geworfen. Da der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, tötete die Hitze jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Sadrach, Mesach und Abednego aber fielen in den glühenden Feuerofen. Doch dann erschrak König Nebukadnezar, sprang auf und fragte seine Räte, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten, gewiss, König. Er sprach, seht, ich sehe vier Männer im Feuer frei umhergehen und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Öffnung des glühenden Feuerofens und rief, Sadrach, Mesach, Abednego, Knechte Gottes des Allerhöchsten, kommt heraus! Da kamen sie, die drei, aus dem Feuer. Da versammelten sich die Satrapen, Vorsteher, Statthalter samt den Räten des Königs und schauten die Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt, ihre Kleider unverändert und man merkte nicht einmal Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Von mir wird nun die Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen vom Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke gehauen und sein Haus zum Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Das ist der Predigttext. Ich bete und dann die Predigt. Lieber Vater im Himmel, ein Wunder in deinem Wort. Und auch du bist ein Wunder und auch wir sind ein Wunder, wenn dieses Wort uns zu Herzen geht. Und wir, wie diese drei Männer, dich bekennen, so bitten wir dich um dein vollmächtiges Wort und deinen Geist, uns zum Guten und dir zur Ehre. Amen. Die Einleitung. Also Daniel und seine drei Kameraden, die wurden, deren Namen wie wir eben gehört haben, die wurden als Jungs, als adelige Jungs in Gewahrsam genommen in Babylon, als Geiseln festgehalten, allerdings in Babylon in aller Weisheit ausgebildet. Sie konnten alles lernen und mussten alles lernen, was zu einem späteren Regierungsamt nötig war. Also der Nebukadnezar hat sie denn doch zu seinen treuesten Beamten ausgebildet. Vielleicht, weil er diesen Ausländern mehr trauen konnte als seinen eigenen Leuten. Das griechische Alte Testament, die Septuaginta, fügt hier in diesen Abschnitt ein, dass im 18. Regierungsjahr Nebukadnezar ein 18 Meter hohes goldenes Standbild errichtet hat und dann von den allen Amtsleuten eingefordert hat, dass sie es anbeten. Er ist auf dem Gipfel seiner Macht, also mehr geht nicht mehr. Er hat alles erreicht, was er erreichen konnte. Sein Reich wird von Indien bis nach Afrika, inklusive Ägypten und Nubien. Und ja, er macht ein Ebenbild. Den Tempel Gottes hat er auch zerstört, das in Jerusalem in diesem Jahr, 587. Und ja, was soll man jetzt tun? Da steigt ihm seine Macht zu Kopf und er ist an für sich ein religiöser Mensch und er macht ein Standbild. Im aramäischen Text steht hier das Wort Zelem für Standbild. Und dieses Wort kommt auch vor in Genesis 1, 26 bis 27, zweimal. Gott schafft den Menschen nach seinem Zelem, Ebenbild. Also Gott macht das. Hier aber macht der Mensch sich ein Ebenbild von Gott. Und das ist denn doch etwas, was nicht funktionieren kann. Menschen können unmöglich Gott nach ihrem Bild oder Ebenbild schaffen. Es gibt ein verzerrtes Bild. Man tut's dennoch und macht sich seine Theologien, also seine Lehren von Gott und seine Ideologien, in der man abbildet, was man denn halt oder an wen man denn halt glaubt. Das ist verzerrt. Das ist so wie wenn, und Jesaja sagt es an für sich, ist so wie wenn der Topf, ich habe hier keinen Topf, aber wenn der Topf seinen Töpfer schafft. Jesaja sagt dann auch, es ist falsch. In 45,9 sagt er, richtig ist, du Herr bist unser Vater, wir sind der Ton, du bist der Töpfer, wir sind das Werk deiner Hände. Und also wehe, wenn man sich jetzt so etwas leistet wie dieser Nebukadnezar. Man schafft sich seinen Gott. Das wird miserabel. Es ist besser, wenn man Atheist ist und nicht an irgendeinen Gott glaubt. Denn wenn man sich so einen Gott, egal ob er ein lieber Gott ist oder ein alter Mann, der eh nichts kann, wenn man sich einen Gott schafft, dann bringt man ihn in Verruf. Und es ist kein guter Gott, den man sich da schafft. Und das tut einem auch nicht gut. Nicht umsonst hat Gott verboten im zweiten Gebot, dass man sich eben Abbilder von ihm macht. Aber man tut's. Der König wusste von Gott, dem Höchsten. Er hat ihn auch bekannt, als Daniel ihm seinen geheimen Traum auslegt und auch deutet. Da hat er gesagt und ihn bekannt, das ist der höchste Gott. Aber hier macht er eben sein eigenes Gottesbild, jetzt, im Prinzip 15 Jahre später. Ja, die Macht ist ihm zu Kopf gestiegen und Macht macht korrupt, auch im Glauben. Und er fordert eben, dass in seiner Macht, dass alle Amtsträger dieses Bild anbeten. Ja, die Macht hat er. Und sie tun es auch alle. Aber die drei, Schadrach, Mesach und Abednego, tun es nicht. Er gibt ihnen noch eine Chance und lädt sie vor, denn sie werden verklagt deswegen. Und er sagt ihnen, tut es jetzt. Und sie tun es nicht. Und dann eben, dann lässt er sie voll Zorn ins Feuer werfen. Es ist dann schon ein Wunder, wenn die drei ihren Gott bekennen und nicht einen Knicks machen vor diesem Standbild, vor diesem heiligen Bild oder Gottesbild. Das nicht anbeten, das ist schon ein Wunder, besonders weil da der glühende Ofen wartet. Nein, sie tun es nicht. Und das ist denn schon ein Wunder. Und ich muss auch dazu sagen, dass es kein Wunder ist, wenn Gott zu seinen Treuen steht und sie rettet. Sie glauben ihrem Gott und dem, was er gesagt hat. Ah ja, wenn man heiratet, dann gelobt man ihm oder ihr treu zu sein, in guten und in schlechten Tagen, bis der Tod einen scheidet. Was aber, wenn sie oder er in guten oder schlechten Tagen nicht bringen, was man geglaubt hat oder gelobt hat, wenn man selbst nicht bringt? Ja, geloben und glauben, das ist dann für sich dasselbe Wort. Glauben kommt aus dem mittelhochdeutschen geloben und ja, das ist recht einfach, wenn alles gut geht und man selbst gut ist. Und im Glauben bezüglich Gott, ja, Glauben ist einfach, wenn Gott alles tut, was man will, wenn er einen glücklich macht. Gottesdienst ist gut, wenn Gott einem dient. Es gibt aber gar nicht so wenige Gläubige, die glauben, dass es Gottes Aufgabe ist, dass er ihnen dient. Und dass er sie glücklich machen soll. Das ist ja sein Job. Und sonst glauben wir halt nicht an ihn. Ja, aber was ist mit dem Glauben, wenn es was kostet? Ja, das ist dann schon etwas mühsamer. Und hier kostet es sie sogar ihr Leben. Die drei hier trauen Gott, sind ihm treu. Und sie sind ihm treuer als Gott. Der König hat sie in hohe Positionen versetzt. Und sie gehorchen ihm nicht. Sie gehorchen Gott. Und sie sagen dem König, dass sie nicht vor seinen Götzen niederfallen werden und auch nicht ihn anbeten wollen, selbst wenn es sie das Leben kostet. Wir dienen unserem Gott, koste es, was es wolle. Also ihr Glaube ist grundsätzlich richtig. Geschöpfe haben ihrem Schöpfer zu dienen. Und weh, wenn man glaubt jetzt, dass Gott ist, aber man dient ihm nicht. Und Erlöste haben ihrem Erlöser zu dienen. Töpfe haben dem Töpfer zu dienen. Das ist die ganz normale Ordnung. Jetzt das Erstaunliche an diesem Gott der Bibel ist, dass er dient unverdient seinen Treuen. Dass er ihnen dient, haben sie sich selbst nicht verdient. Das hat der Herr Jesus Christus für sie verdient, dass Gott ihnen dient und dass er ihnen treu ist. Das hat Jesus Christus verdient. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, kommentiert vom Heidelberger Katechismus, werden wir in Punkt 26 gefragt. Was glaubst du, wenn du sagst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Und die Antwort ist, ich glaube, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus um seines Sohnes willen mein Gott und mein Vater ist. Er hat Himmel und Erde mit allem, was drin ist, aus dem Nichts erschaffen. Er hält und regiert sie noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe. Und auch alles Übel, das er mir in Zeiten der Not schickt, zu meinem Besten wendet. Und jetzt der krönende Abschluss. Er kann es tun als der allmächtige Gott und will es tun als der treue Vater. Also das ist schon ein Gott zu haben, der allmächtig ist, aber eben nichts für mich tut. Um Jesus Christus willen will er es. Und Schadrach und Meshach und Abednego sind ihrem Herrn treu in guten und in schlechten Tagen. Und hier sind sie ihm auch treu, als es um ihren letzten Besitz geht. Das heißt ihr Leben. Wobei das Leben, das besitzen sie ja eigentlich nicht selbst, das wurde ihnen gegeben. Es gehört Gott. Ob Gott sie aus dem Feuer retten wird, das wissen sie in dem Moment nicht. Aber dass er sie jetzt oder später aus dem höllischen Feuer retten wird, das wissen sie wohl. Der ausführlich beschriebene glühende Feuerofen hier ist ein Bild des höllischen Feuers. Aus dem einen wie dem anderen kann im Prinzip nur Gott retten. Und der Jesus sagt in Matthäus 10, 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Ja, es ist gar nicht so selten, dass in der Kirchengeschichte Christen treu bis in den Tod waren und es auch heute noch sind. Das muss ich einschieben, wir sind ja hier im Alten Testament. Also die drei hier, die ins Feuer geworfen werden, das waren Christen. Denn sie glaubten an den kommenden Christus, den Gott schon sofort nach dem Sündenfall angekündigt hat und ihn dann zunehmend mehr offenbart hat. Im Tempel, in den Geräten, in dem, was er tun muss und den Hohepriester dort. Also das waren im Alten Testament Christen, die gerettet wurden, die rechten Glauben hatten. Römer, Galater und Hebräerbrief weisen das nach. Hebräer 11, 1 bezeichnet diesen Glauben als Wirklichkeit dessen, was man erhofft, und ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und da zählt der Gläubige auf, die diesen Glauben an Christus hatten und ihm gefolgt sind. In Vers 27, Hebräer 11, Mose hielt sich an den Unsichtbaren, so als sähe er ihn. Glauben ist ein festes Vertrauen, ist wie ein, ist bombensicher, obwohl man den nicht sieht, der einen hält. Mose hat's getan, so als sähe er ihn. Das ist Glaube. Also die im Alten Testament haben an Jesus Christus geglaubt, jedenfalls die, die gerettet wurden. Im Neuen Testament ist Stephanus der erste Märtyrer, der wegen seiner Treue zu Christus umgebracht wird. Und im Lauf danach, der nächsten 300 Jahre, gab es viele Menschen, die sogar den Märtyrertod suchten. Das waren, wenn sie hier keine Frucht mehr bringen konnten, lieber bei Christus sein, das schreibt nämlich der Apostel Paulus, das ist viel besser. Also wenn wir hier keine Frucht mehr bringen können, dann besser bei ihm sein. Ja, und die Früchte, die können sie dann laut Offenbarung 14, 13 bei ihm im Paradies genießen. Die Salzburger Evangelischen wurden vom Erzbischof damals im 17. Jahrhundert vor die Wahl gestellt. Entweder ihr werdet wieder katholisch oder ihr lasst all euren Besitz zurück. Manchmal sogar die Kinder. Die kommen dann in katholische Obhut und ihr könnt mitnehmen, ihr könnt ausreisen mit dem, was ihr tragen könnt. Nicht mehr. Und sie haben es getan. Oder viele haben es getan. Nicht alle. Aber viele haben es getan und sind um ihres Herrn willen abgewandert. Warum? wegen ihres Glaubens. Ihm treu sein ist mehr wert und ihm treu sein bringt auch mehr. Wir werden mehr bekommen. Wenn nicht hier auf der Erde, dann aber letztendlich im Paradies. Treue im Leben, Treue bis in den Tod. Und Treue heißt dann für sich auf Englisch faithful, glaubensvoll. Hier aus dem Feuerofen und dann aus der Hölle kann niemand retten, nur der Feuerwehrmann, der selbst die Hölle durchgemacht hat. Also die Männer sind denn doch um ihres Glaubens tief gefallen. Und es ist die Frage, wenn kein Retter da ist, wenn man nicht sieht, wie das ist mit dem Glauben. Aber es ist wie hier auf dem Bild, auch wenn es einem schlecht geht und man sozusagen denkt, man ist Gott verlassen. Glaub an ihn, dann hast du Hoffnung und Hilfe. Also, das ist jetzt interessant für die drei da. Der König sieht hinein in diesen Feuerofen und er sieht plötzlich einen vierten Mann stehen und er nennt ihn anfangs Sohn der Götter und beschreibt ihn danach als Engel der Götter. Beide Male ist Gott im Plural. Okay. Aber Gott ist auch im Plural in Genesis 1,1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er ist Gott im Plural. Und der König sieht hier, wer ist der vierte Mann im Feuerofen? Es ist die zweite Person Gottes, den Herrn Jesus Christus, durch den Gott auch die Himmel und Erde geschaffen hat. Der. Und auch der Engel, den er da sieht, oder er beschreibt ihn als Engel, das ist im Aramäischen, ist Engel gleich Gottheit. Also auch dort ist wieder Gott im Plural. Das ist in der Bibel so. Also wen hat im Paradies Adam gesehen, als er die Augen aufschlug und als Gott ihn geschaffen hat, ihm seinen Geist eingehaucht hat, wen hat er gesehen? Er hat den Herrn Jesus gesehen. Beim Sündenfall, da geht Gott, Plural, im Garten spazieren. Und Adam versteckt sich. Wer war es? Es war der Herr Jesus Christus. Immer wenn Gott sich zeigt, auch in Jesaja 6, als Jesaja die Herrlichkeit Gottes so überirdisch sieht. Ja, wer war's? Johannes 12,41 sagt, dass es der Herr Jesus war. Wenn immer Gott Dank und Bitten annimmt, tut er das auch nur über seinen Sohn. Denn der Abstand zwischen Gott und Mensch ist so groß, dass es unmöglich ist, ohne den Herrn Jesus Christus einen lieben Gott zu bekommen oder lieb Kind bei ihm zu sein. Der Abstand ist nicht das Räumliche gemeint, also Himmel ist hoch. Da könnte man ja hinauffliegen. Es ist ein moralischer Abstand gemeint. Wären wir so gut und rein und treu wie der Herr Jesus, wäre Gott mit uns. Aber ohne ihn ist Gott in diesem Leben auf Abstand. Und wird es letztendlich auch in der Hölle sein. Ohne Christus ist uns Gottes Wort bedrohlich und verurteilend. Mit Jesus Christus ist es gut für uns. Wir wollen. Denn Gott hat in seiner Liebe seinen Sohn gegeben und der wurde Mensch wie wir, hatte aber den Vorteil, dass er nicht als Sünder geboren wurde, sondern von Gott gezeugt, ähnlich wie Adam von Gott geschaffen wurde. Der Herr Jesus hatte diesen Vorteil, aber diese Reinheit, diese Gottes Ebenbildlichkeit unter schwierigsten Umständen beibehalten. Er hat es viel, viel schwieriger als der Adam. Er hat es beibehalten. Und er hat Gott geliebt, war ihm treu bis ins Letzte. Und er hat den Menschen geliebt und hat ihn geliebt wie sich selbst. Und das ist an für sich das, was wir uns einbilden ist das falsche Wort, aber das ist das, wovon wir profitieren. Er hat Sünde geliebt, er hat die Seinen geliebt. Er hat seine Schafe geliebt, um im Bild des Hirten zu reden, und ist für die Schafe in den Tod gegangen. Ja, er hat Gott geliebt und den Menschen. Und das ist unser Gewinn. Also zurück zu den dreien da im Feuer. Es muss der Herr Jesus Christus gewesen sein, der sie da im Feuer begleitet hat, in ihrer größten Not, wo sie nicht rauskommen, und der sie rettet. In dem Wort retten, da steckt ja an für sich schon wörtlich der Name Jesus drinnen. Es ist wörtlich wirklich da. Er ist es gewesen. Er ist mit ihnen ins Feuer gegangen. Er rettet sie aus dem Feuer. Und das ist jetzt hier bei Daniel, da rettet er sie auch aus diesem Feuerofen. Und wir kommen wahrscheinlich nicht in einen Feuerofen, wir werden nicht verbrannt. Aber was uns bevorsteht, ist, wenn wir den Herrn Jesus nicht haben als Herrn, Retter, Hirten, dann droht uns das höllische Feuer. Es ist schon ein Wunder, dass Schadrach, Meshach und Abednego unversehens und unversehrt aus dem Feuer kommen. Es ist auch ein Wunder, dass Gott seinen einzig geliebten Sohn gerichtet hat, damit er viele eben nicht richten muss, sondern sie als Kinder adoptieren kann und mit ihnen sein kann. Es ist ein Wunder, wenn der Schöpfer Menschen mit ihrer topfigen Herrlichkeit erträgt, die sie sich einbilden. Aber es ist kein Wunder, wenn er seinen Treuen treu ist. Denn er hat es versprochen und er kann nicht untreu sein. Das ist sein Bund. Er kann nicht untreu sein. Also König Nebukadnezar ist nach dem Wunder Feuer und Flamme. Er gibt Befehl, dass niemand schlecht von diesem Gott redet. Das heißt aber nicht, dass er jetzt schon Glauben und Vertrauen und Treue gegenüber diesem Gott hat. Hat er noch nicht. Er bekennt nur. Er hat es noch nicht. Er muss noch zutiefst gedemütigt werden, bis er das hat. Bis er dann den wahren Glauben hat. Ich komme zum Schluss. Der Bericht hier zeigt eine furchtbare Situation, aus der nur Gott retten kann. Und das tut er um seines Sohnes willen. Durch den treuen Herrn Jesus Christus ist Gott nicht auf Abstand und wir nicht Gott verlassen. Jesus, der wahre König, Hirte, Retter, hat alle Macht und übt sie auch aus zum Besten für die Seinen. Zum Besten für die, die Gott lieben. Und er ist der treue Fürsprecher und Beter für die Seinen. Und wenn sie untreu waren und sie umkehren, dann stellt er sie wieder her. Dann stellt er das Verhältnis, die Beziehung zu Gott wieder her. Und Gott hat ein offenes Ohr. Er ist ein Feuerwehrmann, wenn die Not am größten ist. Jetzt und dann. Und wichtig bei dem allem ist, dass er nicht ein Feuerwehrmann ist, sondern eben mein Feuerwehrmann ist. Mein Herr, mein König, mein Retter und mein, der für mich bittet. Amen.